Meine Damen und Herren, lieber Stefan, ich darf mich zunächst für die Einladung sehr herzlich bedanken und möchte ohne weitere Vorrede Sie gleich in das Thema hineinnehmen. Das Thema, das politisch sehr intensiv diskutiert worden ist, aber zu ganz merkwürdigen Zeitpunkten, aus merkwürdigen Gründen, so mag man manchmal sagen, wenn man sich in Deutschland die Debatte etwa anschaut, dann fällt auf, dass die Debatte gar nicht in erster Linie davon getrieben war, was man mit den Drohnen nun im Besonderen alles tun kann, sondern die eigentliche Debatte war eine Debatte über Fehler in der Beschaffungspolitik des Bundesministeriums für Verteidigung. Das ist jedenfalls, wenn man sich überlegt, worum es geht, in gewisser Weise merkwürdig. In den USA gab es eine sehr intensive Debatte über den Drohneneinsatz, die vor allem von Menschenrechtsaktivisten betrieben wurde. Zwei Universitäten waren auch daran beteiligt, eine Stellungnahme zu formulieren über den Einsatz dieser Drohnen, wie sie eben in der Umgangssprache genannt werden, für Zwecke der gezielten Tötung. Ein Thema, das Herr Professor Oetter gerade schon angesprochen hat. Die Debatte ist manchmal aufgeregt, manchmal erschreckend leise. Die Debatte sollte versachlicht werden. Und das ist ein Anliegen, das unter anderem eben meine Arbeiten zu dem Thema verfolgt haben und nach wie vor verfolgen. Es geht mir darum, nicht eine politische Debatte aus eigener Kompetenz dazu zu führen, sondern es geht mir darum, mit der Fachkompetenz, über die ich verfüge, eben mit dem Wissen über völkerrechtliche Rahmenbedingungen, die Grenzen aufzuzeigen, die eine politische Debatte nicht überschreiten darf. Im Übrigen lege ich großen Wert darauf, dass es eine politische Entscheidung ist, ob man diese Instrumente, diese Geräte, ich spreche bewusst nicht von Waffen, das erkläre ich aber gleich noch näher, ob man eben unbemannte Flugkörper, wie sie präzise genannt werden, ob man diese beschafft oder nicht beschafft. Dafür kann die Politik die Verantwortung nicht abschieben auf irgendwelche Rechtsnormen. Das ist zurzeit nicht möglich. Die Politik kann natürlich neue Rechtsnormen schaffen. Ich möchte Ihnen aufzeigen, dass es zwar neue Systeme in gewisser Weise sind, aber dass diese Systeme sich im Wesentlichen mit dem vorhandenen Recht bewältigen und einhegen lassen. Es gibt einen Bereich, den ich im Laufe des Vortrags identifizieren werde, für den es aus meiner Sicht keine ausreichenden Regelungen gibt, aber dieser Bereich ist nicht dadurch charakterisiert, dass es sich um ein drohnenspezifisches Problem handelt, sondern es handelt sich um ein generelles Problem des Einsatzes oder ja, des Einsatzes von Militär in nicht internationalen bewaffneten Konflikten. Es geht vor allem darum, dass diese Regeln für bestimmte Bereiche unzureichend zu sein scheinen und vor allem auch darum, dass die Abgrenzung zu dem, was unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konflikts stattfindet, was wir landläufig als Polizeieinsätze bezeichnen, dass diese Abgrenzung auf der völkerrechtlichen Ebene alles andere als klar ist. Meine Damen und Herren, wenn wir uns anschauen, die Debatte über Drohnen, die Herr Kollege Oetter gerade schon kurz skizziert hat, dann bleibt zunächst einmal festzuhalten, dass aus deutscher Perspektive die Debatte nur in zwei Situationen hochgekocht ist. Die erste Situation war die Debatte über Beschaffungsprobleme, die auch sonst auftauchen können, die also nicht drohnenspezifisch sind. Die zweite Debatte, die war allerdings etwas spezifischer auf das Problem der Drohnen gerichtet. Es ging um die US-Drohnenangriffe auf Terrorverdächtige in Pakistan etwa. Die schienen allerdings lange so weit räumlich entfernt zu sein, dass sie in der deutschen Öffentlichkeit keine Aufregung verursachten. Erst als ein deutscher Staatsangehöriger in Pakistan getötet wurde, offensichtlich durch eine US-amerikanische Drohne, begannen die Parlamentarier der Frage intensiver nachzugehen. Es gab eine ganze Reihe von Anfragen an die Bundesregierung und es begann auch eine intensivere Debatte in den öffentlichen Medien. Worüber nicht, jedenfalls nicht intensiv diskutiert worden ist, ist die Frage, die man sich eigentlich zuerst stellen muss. Wenn unbemannte Flugkörper von den Streitkräften beschafft werden, warum sind Streitkräfte motiviert, diese unbemannten Flugkörper zu beschaffen und welche Funktion erfüllen diese unbemannten Flugkörper gerade in den spezifischen Einsatzsituationen, in denen sich Streitkräfte wiederfinden? Und wenn man versucht, diese Debatte etwas zu rationalisieren, dann muss man leider häufig feststellen, dass Debatte viel zu stark emotional geführt wird. Dazu tragen natürlich Begriffe bei wie der Falke, Global oder Eurohawk, wie das Raubtier, Predator oder die Sensenmänner, Reaper. Das sind Namen, die nicht von Kritikern interessanterweise diesen unbemannten Flugkörpern gegeben wurden, sondern Bezeichnungen, die in der Tat aus der Industrie herrühren und die teilweise eben auch von Sympathisanten dieser Gerätschaften formuliert wurden. In der Bundesrepublik fielen Begriffe wie Wunderwaffe auf der einen Seite, Killerdrohne auf der anderen Seite. Der ehemalige Verteidigungsminister warf die Frage auf, ob man statt der Postkutsche nicht die Eisenbahn entwickeln sollte. Und ein Politiker der Opposition, der damalige Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin, fragte, ob es sich um blinden, verantwortungslosen Umgang mit militärtechnologischem Fortschritt handelte. Man sieht daran, dass dieser Diskurs offensichtlich relativ schwierig einzufangen ist, wenn man ihn etwas rationalisieren möchte. Dazu tragen mehrere Situationen bei, in denen diese unbemannten Flugkörper eingesetzt werden. An erster Stelle zu nennen ist hier der intensive Einsatz unbemannter bewaffneter Systeme durch die Vereinigten Staaten von Amerika, insbesondere für sogenannte gezielte Tötungen von Terrorverdächtigen im Ausland. Dieser Einsatz hat dazu geführt, dass zwischen der rechtlichen Beurteilung dieser Tötungen und der Bewertung der dabei zum Einsatz kommenden Mittel nicht hinreichend unterschieden wird. Die Tötung ist im Blick, aber das Mittel scheint offensichtlich die Drohne zu sein, es ist in bestimmten Situationen die Drohne, dass man dann weniger über die Tötung diskutiert und mehr über die Drohne, ist eine Merkwürdigkeit dieser Debatte, die man sicherlich noch später aufgreifen kann. So wird immer wieder übersehen, dass grundsätzlich zwischen dem in bewaffneten Konflikten geltenden Recht und dem außerhalb solcher Konflikte geltenden Recht deutlich zu unterscheiden ist, auch wenn es heute eine Reihe von Überlappungen und Überschneidungen gibt. Kritisch zu beurteilen ist in diesem Zusammenhang aus meiner Sicht auch die damit einhergehende und gelegentlich recht undifferenzierte Vermenschenrechtlichung des bewaffneten Konflikts. Jüngst hat ein Kollege das mal sehr zutreffend beschrieben und hat deutlich gemacht, dass wir eigentlich zurzeit sehr merkwürdige Debatten führen. Wir erstrecken das Recht, was eigentlich für bewaffnete Konflikte geschaffen wurde, immer mehr auf sogenannte Low-Intensity-Konflikte. Also wir wenden kriegsrechtliche Normen auf Situationen an, die eher den Eindruck einer polizeilichen Maßnahmen erwecken, eine Unruhe, eine Demonstration und so weiter und so fort. Umgekehrt wenden wir zunehmend menschenrechtliche Normen, die eigentlich nie für Situationen des bewaffneten Konflikts gedacht waren, auf High-Intensity-Konflikte an, auf intensive Konflikte, für die man eigentlich schon lange vor den Menschenrechten das Recht bewaffneter Konflikte geschaffen hatte. Diese problematische Tendenz führt dazu, dass am Ende beide Rechtsgebiete geschwächt werden. Das halte ich für eine ganz gefährliche und bedrohliche Entwicklung. Es klingt natürlich auch so, wenn man den Begriff des humanitären Völkerrechts verwendet, als ob das nichts mit bewaffneten Konflikten zu tun hätte. Wenn man dann Studierenden erklärt, es geht in erster Linie zunächst mal um das Recht bewaffneter Konflikte, dann ist eine gewisse Ernüchterung schon klar. Humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte liegen eben nicht automatisch auf derselben Wellenlänge. Es ist auch nicht zutreffend, wie es ein Kollege mal formuliert hat, dass beide ihre Wurzeln im Schutz des menschlichen Lebens haben. Die haben sehr unterschiedliche Wurzeln, diese beiden Rechtsgebiete, und darauf werde ich gleich noch etwas näher eingehen. Das ist das erste Problem, was wir haben, wenn wir uns dieser Sache annähern. Ein zweites Problem, das Herr Oether auch schon angesprochen hat, spielt eine weitere wesentliche Rolle. Es ist die Debatte darüber, ob diese unbemannten Systeme nicht der erste Schritt in eine Vollautomatisierung des Krieges sind. Ob nicht diese ganze Entwicklung Richtung Automatisierung, Digitalisierung, bewaffneter Konflikte, ob das nicht mehr aufzuhalten ist. Dagegen wird natürlich vorgetragen, dass diese unbemannten Systeme letztlich nur eine Fortentwicklung schon vorhandener unbemannter Systeme waren oder sind. Man kann hier zwei sehr unterschiedliche Positionen einnehmen. Wenn man die Position einnimmt, dass das der erste Schritt in Richtung auf eine Automatisierung des Krieges oder in Richtung auf autonome Systeme ist, dann ist nachvollziehbar, dass man darüber besorgt ist. Aber die zurzeit eingesetzten Systeme geben jedenfalls für derartige Befürchtungen keinen Anlass. Das ist dann die Frage, ob man damit rechnet, dass solche Systeme in der Zukunft tatsächlich einsatzfähig gemacht werden. Drittens leidet der Diskurs darüber, dass nicht differenziert wird hinsichtlich der verschiedenen Argumente, die präsentiert werden. Es wird häufig vermischt, völkerrechtliches, politisches, ethisches und so weiter und so fort. Es wird keine saubere Trennung zwischen den Argumenten aufgezeigt. Warum ist das so wichtig? Weil für einen politischen Entscheidungsträger ist es eben sehr wohl wichtig zu wissen, ob etwas tatsächlich einer politischen Einschätzung bedarf oder ob er, wenn er sich an Rechtsnormen hält, etwas eben gar nicht erst in den Rahmen seiner politischen Erwägungen einbeziehen kann. Wenn das Recht den Einsatz unbemannter Flugsysteme oder unbemannter Systeme nicht verbietet, dann heißt das ja noch lange nicht, dass man sie auch beschaffen muss. Es bleibt eine politische Entscheidung zu treffen. Wichtig ist, dass wir auch in anderen Situationen unser Leben ja nicht rechtlich durchreguliert haben. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das tatsächlich berücksichtigt. Und schließlich wird häufig miteinander vermischt die Anwendung des geltenden Rechts und die Frage danach, ob neues Recht zu schaffen ist. Ja, man kann natürlich immer überlegen, das Recht weiterzuentwickeln, wenn es tatsächlich nicht ausreicht, dieses Recht, um bestimmte Probleme in den Griff zu bekommen. Damit habe ich den Rahmen meiner Überlegungen abgesteckt. Ich werde Ihnen zunächst einmal versuchen, deutlich zu machen, worum es sich bei unbemannten Flugkörpern zunächst mal an sich handelt, wie man diese Flugkörper rechtlich einordnet. Dann werde ich Ihnen kurz skizzieren, wie die Einsatzszenarien für diese Systeme zu beurteilen sind. Und dabei werde ich differenzieren, das wird dann nicht ganz so kurz, zwischen dem internationalen und nicht internationalen bewaffneten Konflikt einerseits und zwischen dem Einsatz solcher Instrumente unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konflikts. Das wird mich zum Schluss dazu führen, Ihnen aufzuzeigen, wo ich Diskussionsbedarf sehe und Handlungsbedarf sehe im Hinblick auf diese unbemannten Flugkörper und deren rechtliche Einordnung. Beginnen wir ganz kurz mit der Einordnung der Drohnen oder der unbemannten Flugsysteme an sich. Erstens sind diese Drohnen einzuordnen als Luftfahrzeuge. Das mag zunächst mal banal klingen, aber es ist wichtig, vor allem für souveränitätsschützende und luftverkehrsrechtliche Normen im Hinblick auf diese. Denn die Frage stellt sich ja, wie verbringt man etwa ein solches System von dem Ort seiner normalen Stationierung hin zu einem Einsatzgebiet. Die US-amerikanischen Streitkräfte setzen unbemannte Flugkörper nicht von den USA ein, dort starten die nicht und fliegen dann irgendwo hin und jedes Mal wieder zurück, sondern die haben irgendwo ihre Stationierung. Etwa sind die stationiert in Afghanistan oder an anderen Stellen. Es gibt ja auch, wie wir in Erfahrung bringen, andernorts Stationierungsmöglichkeiten. Häufig auch auf Schiffen sind diese unbemannten Systeme untergebracht. Wenn wir eigentlich gar nicht das unbemannte System als solches, sondern nur den unbemannten Flugkörper tatsächlich als Luftfahrzeug einordnen, dann gelten dafür zunächst mal die üblichen luftverkehrsrechtlichen Regelungen, die beachtet werden müssen. Das kommt im Übrigen schon in Artikel 8 des Übereinkommens über die Zivilluftfahrt zum Ausdruck, in dem ausdrücklich auf unbemannte Flugzeuge verwiesen wird. Es kommt aber auch darin zum Eindruck, dass etwa in Artikel 3 dieses Übereinkommens auch etwas darüber drinsteht, wie welche Luftfahrzeuge etwa keine Genehmigung brauchen und welche eine Genehmigung brauchen, wenn sie in fremden Luftraum hineinkommen oder fremden Luftraum überfliegen. Ich will das dabei belassen, nur zunächst mal, um Ihnen deutlich zu machen, es geht zunächst mal eben um ein Luftfahrzeug. Für die Zeiten bewaffneter Konflikte gibt es so eine Richtschnur über das Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, das das Völkergewohnheitsrecht etwas zusammenfasst, aus dem Jahr 2009. Und daraus kann man im Prinzip ableiten, dass diese Systeme oder die Flugkörper zunächst mal nur als Luftfahrzeug und auch nicht als Rakete eingeordnet werden. Man könnte ja auch darüber nachdenken, Raketen sind ja schon viel länger unterwegs als diese unbemannten Flugkörper. Auch Raketen sind unbemannte Flugkörper, die haben allerdings andere Eigenschaften. Insbesondere kann man sie nicht problemlos zurückholen. Wenn wir uns zweitens deutlich machen, was diese Drohnen sind, dann kommt es ganz wesentlich darauf an, dass aus der Sicht des Rechts des bewaffneten Konflikts die Drohnen selbst keine Waffen sind. Das ist so eine gelegentliche Fehlwahrnehmung, die man antrifft, sondern bei den Drohnen handelt es sich um Trägersysteme. Die Drohne selbst verursacht nicht den Schaden, sondern wenn die Drohne bewaffnet ist, verursacht das darauf platzierte Waffensystem einen Schaden. Das ist wie bei einem Flugzeug. Ein Flugzeug kann auch bewaffnet oder unbewaffnet sein und es verursacht einmal, kann es mit der Bewaffnung einen Schaden verursachen und im Übrigen ist das Flugzeug selbst natürlich keine Waffe, es sei denn, und natürlich gibt es wieder Ausnahmen, man setzt es so ein wie bei den schrecklichen Ereignissen von 9/11. Für die Militärs gilt natürlich, dass, wenn es sich hierbei um ein Trägersystem handelt, man bei der Bewaffnung dieser Trägersysteme die üblichen Waffenverbote berücksichtigen muss. Das heißt, ein solches Trägersystem kann genauso wenig mit chemischen Waffen ausgestattet werden wie andere Waffensysteme. Ich komme auf diese Charakterisierung als Waffensysteme gleich in meinem nächsten Teil noch zurück. Da geht es um die Frage, ob es sich aus Sicht des Rechts bewaffneter Konflikte um ein neues Waffensystem handelt. Artikel 36 des ersten Zusatzprotokolls von 1977 zu den Genfer Abkommen, der wichtigste Vertrag für den internationalen bewaffneten Konflikt, enthält eine Bestimmung, wonach vor Einführung neuer Waffen oder neuer Mittel oder Methoden der Kriegführung zu prüfen ist, ob deren Einsatz, ich zitiere, stets oder unter bestimmten Umständen durch dieses Protokoll oder durch eine andere auf die hohe Vertragspartei anwendbare Regel des Völkerrechts verboten wäre. Artikel 36 ist einmal anwendbar auf neue Waffen, wenn es sich bei diesen unbemannten Systemen nicht um eine neue Waffe handelt, dann müsste man der Frage nachgehen, ob es sich um eine neue Methode der Kriegführung handelt. Und das kann man durchaus vertreten. Neu ist nicht unbedingt die Automatisierung an sich. Was neu ist, ist die Möglichkeit der Distanzsteuerung mit all ihren Facetten. Das bringt, und so würden wohl viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Disziplinen das auch einordnen. Das bringt möglicherweise eine neue Dimension in bewaffnete Auseinandersetzungen hinein. Und das ist durchaus ein interessanter Aspekt. Deshalb könnte man sagen, tatsächlich, wenn die Bundeswehr diese unbemannten Systeme beschaffen möchte und in die Streitkräfte integrieren möchte, dann muss sie deren Völkerrechtskompatibilität oder die Einsatzmöglichkeiten für diese Systeme prüfen anhand von Artikel 36. Und wenn man sich die Debatte, die zurzeit in der Bundeswehr und auch im Verteidigungsministerium geführt wird, anschaut, dann kann man eigentlich davon sprechen, dass genau diese Prüfung zurzeit schon längst stattfindet oder schon stattgefunden hat. Das Zusatzprotokoll stellt keine formalisierten Anforderungen an diesen Prüfungsvorgang. Darüber kann man diskutieren, ob man das daraus ableiten sollte. Es gibt Empfehlungen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, aber insgesamt kann man, auch wenn diese Systeme beschafft werden, nicht sagen, dass dabei gegen Artikel 36 des ersten Zusatzprotokolls verstoßen würde. Es bleibt die Feststellung, dass diese unbemannten Systeme nicht per se verboten sind, sondern ausschließlich einsatzabhängig zu beurteilen sind. Das ist eine erste, wie ich finde, sehr wichtige Feststellung, dass es nicht um die Rechtmäßigkeit der Systeme an sich geht, sondern dass es immer darauf ankommt, in welchen Situationen diese Systeme eingesetzt werden. Und dabei kommt es nun darauf an, sich deutlich zu machen, dass wir zwei unterschiedliche Rechtsgebiete haben, die voneinander unterschieden werden müssen. Das ist einmal das Recht, was für bewaffnete Konflikte gilt, und das ist zum anderen das Recht, was in allen Situationen sonst gilt. Das Recht für bewaffnete Konflikte wurde im 19. Jahrhundert insbesondere entwickelt, vor allem für internationale bewaffnete Konflikte. Die Entwicklung im Hinblick auf nicht internationale bewaffnete Konflikte setzte deutlich später ein. In den Genfer Abkommen von 1949 haben wir vor allem Regelungen, sehr rudimentäre Regelungen, einen gemeinsamen Artikel, den Artikel 3 dieser Abkommen, der sehr basale Regeln für nicht internationale bewaffnete Konflikte beinhaltet. Dann 1977 der große Schub mit den zwei Zusatzprotokollen, ein Zusatzprotokoll für internationale bewaffnete Konflikte und eines für nicht internationale bewaffnete Konflikte, das allerdings deutlich begrenzter in seiner Reichweite ist, deutlich weniger Regelungen beinhaltet, weil das eben ein deutlich umstrittenerer Bereich war und ist. Das wäre sozusagen die Schiene des Rechts internationaler bewaffneter Konflikte. Was haben wir jenseits dessen? Jenseits dessen spielen, und darauf werde ich gleich noch näher eingehen, spielen menschenrechtliche Normen eine Rolle. Aber dabei müssen wir uns deutlich machen, dass diese menschenrechtlichen Normen erstens viel, viel später entwickelt wurden. Wenn man hineinschaut, wann überhaupt auf internationaler Ebene Menschenrechtsnormen entwickelt wurden, dann sind die meisten hier im Saal Anwesenden wahrscheinlich älter als die in Kraft getretenen universellen Normen, die beiden internationalen Pakte über bürgerliche und politische Rechte einerseits und über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte andererseits, 1966 zwar gezeichnet, aber erst 1976 in Kraft getreten. Natürlich haben wir einige Vorläufer und einige Elemente vorher schon, aber die Menschenrechte sind deutlich jüngeren Datums, erstens. Zweitens waren die Menschenrechte zunächst nicht gerichtet gegen einen dritten Staat, sondern die Menschenrechte waren und sind Rechte des Einzelnen gegen seine oder ihre eigene Regierung. Die Frage der extraterritorialen Anwendung von Menschenrechten, also der Anwendung außerhalb des eigenen Staates, ist zwar heute durch Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, durch den Internationalen Gerichtshof und so weiter und so fort anerkannt, aber wichtige Akteure lehnen diese extraterritoriale Geltung auf universeller Ebene immer noch radikal ab. Dazu gehört nicht nur Israel, sondern dazu gehört auch unser Bündnispartner, die USA. Diese Anwendung der Menschenrechte extraterritorial, die führt für uns und für europäische Staaten vor allem dazu, dass wir einen immer stärkeren Überlappungsbereich von Regelungen für nicht internationale bewaffnete Konflikte aus dem Recht bewaffneter Konflikte und mit denen des Menschenrechtsschutzes haben, wenn deutsche Streitkräfte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt werden. Das ist ein Problem an dieser Stelle, auf das ich nachher noch einmal zurückkommen werde. Lassen Sie mich aber, bevor ich diesen umstrittenen Bereich anspreche, zunächst ein paar Worte sagen zum Einsatz von Drohnen in internationalen bewaffneten Konflikten. Das erste Problem, was uns verfolgen wird beim Einsatz von Drohnen, ist ein allgemeines völkerrechtliches Problem im Hinblick auf die Definition des bewaffneten Konflikts. Wir haben den bewaffneten Konflikt zwar als Anwendungsvoraussetzung formuliert in allen Regeln, die heute den bewaffneten Konflikt betreffen, aber wer bestimmt eigentlich, wann ein solcher bewaffneter Konflikt vorliegt? Wer bestimmt eigentlich, wann ein solcher Konflikt vorliegt? Wenn man sich anschaut, was in den Verträgen steht, dann wird dieser Begriff dort nicht definiert. Er wurde eingeführt 1949 mit den Genfer Abkommen, um sozusagen der Entscheidungsfreiheit der Staaten, wann das Recht zur Anwendung kommt, dadurch, dass sie sagen konnten, wir befinden uns im Krieg oder wir befinden uns nicht im Krieg, um dieser Entscheidungsfreiheit einen Riegel vorzuschieben. Das hat man so insofern geschafft, als tatsächlich der Begriff des bewaffneten Konflikts objektiv zu definieren ist. Aber wir haben keine Instanz, die diesen Begriff objektiv und mit Verbindlichkeit für alle definiert. Es sei denn, im Ausnahmefall haben wir eine Situation, wo tatsächlich ein internationaler Strafgerichtshof mal zum Einsatz kommt. Und deshalb haben wir die wichtigsten definitorischen Versuche für den bewaffneten Konflikt auch aus der strafrechtlichen Spruchpraxis solcher Tribunale. Das Jugoslawien-Tribunal hat im berühmt-berüchtigten Tadic-Fall formuliert, was denn tatsächlich ein bewaffneter Konflikt ist. Und es hat dies getan, nicht nur für den internationalen bewaffneten Konflikt, sondern für den nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Und es stellt im Wesentlichen auf zwei Elemente ab. Es stellt auf die Intensität der Gewaltanwendung ab und es stellt auf die daran beteiligten Parteien ab. Da geht es sogar ein Stück weit hinaus über die vertraglichen Grundlagen, die wir finden, indem es nämlich sowohl Konflikte zwischen zwei Staaten als auch Konflikte zwischen zwei nichtstaatlichen Akteuren als auch Konflikte zwischen einem Staat und einem nichtstaatlichen Akteur, also diese drei unterschiedlichen Konfliktkategorien, dem Begriff des bewaffneten Konflikts vorliegt, wenn ein bestimmtes Maß an Gewaltanwendung erreicht wird. Wozu führt das zunächst mal für den internationalen bewaffneten Konflikt? Das führt zunächst mal zur Anwendung sehr detaillierter Regelungen. Und ich will hier nur einige ganz kurz nennen, weil ich sie nicht mit den technischen Details hier überfallen will. Die erste wichtige Grundregel ist das Unterscheidungsgebot. Das Unterscheidungsgebot, das besprechen wir jetzt zunächst mal mit Blick auf den internationalen bewaffneten Konflikt. Jede an einem solchen Konflikt beteiligte Partei ist verpflichtet, zwischen Zivilpersonen und militärischen Zielen oder Kombattanten zu unterscheiden. Und Zivilpersonen genießen Schutz vor Angriff. Sie dürfen nicht zum Gegenstand eines militärischen Angriffs gemacht werden. Im internationalen bewaffneten Konflikt sind diese Regeln sehr detailliert ausgeführt. Und um diese Regeln tatsächlich einhalten zu können, und jetzt kommen wir auf die Drohnen zurück, sind natürlich technische Instrumente, die eine deutlich bessere Aufklärung leisten können, als wir sie bisher leisten konnten, von Vorteil. Das ist der erste Punkt, den man, wenn man sich über bewaffnete, unbemannte, bewaffnete Systeme unterhält, aufzeigen muss, dass für Aufklärungsmaßnahmen, darüber spreche ich zunächst einmal, diese Systeme offensichtlich mehr liefern als jedenfalls die bisherige traditionelle Aufklärung. Es ist möglich, länger über einem bestimmten Ort zu kreisen. Es ist möglich, das zu tun, ohne dass man beobachtet wird und so weiter und so fort. Und in der Folge sollte, so die Annahme, man in der Lage sein, besser zu unterscheiden zwischen einer Zivilperson und einem Kombattanten oder zwischen einem militärischen Ziel und einem zivilen Objekt. Ob das tatsächlich immer funktioniert, ist aus einer Reihe von Gründen fraglich. Ich zeige hier ja nur die Risiken auf oder die Fragezeichen, die man anbringen muss. Warum ist das fraglich? Erstens müssen wir uns nochmal klar machen, wie eigentlich so ein System, und jetzt spreche ich bewusst vom System, funktioniert. Es funktioniert mit Hilfe von Datenübertragung. Und diese Datenübertragung kann fehleranfällig sein, in hohem Maße fehleranfällig sein. Da kann sich jemand anders reinhängen. Ich sage das mal so untechnisch in diese Datenübertragung. Man kann die Daten verändern möglicherweise, wenn das nicht hinreichend geschützt ist. Und da müssen wir uns klar machen, dass hier nicht nur ein Datenweg darin enthalten ist, sondern meistens mehrere Datenwege. Die Daten werden geliefert, die Aufklärungsdaten, dorthin, wo jemand ist, der sie auswertet. Dann wird eine Entscheidung darüber getroffen, ob ein bestimmtes Ziel bekämpft wird. Die Daten müssen dann wieder an den Stationierungsort in das System hinein, was zur Zielbekämpfung eingesetzt wird. Wir haben also dort eine ganze Reihe von Fehleranfälligkeiten, die in der Struktur des Systems schon angelegt sind. Zweitens, mehr Informationen bedeuten nicht automatisch bessere Entscheidungen. Es kann zu einem Information Overload kommen, weil man zu viele Informationen hat und diese Informationen gar nicht sorgfältig genug auswerten kann. Und am Ende bleibt es immer noch bei einer menschlichen Entscheidung. Und da setzt ein dritter Kritikpunkt ein, der an dem Distanzelement, an das Distanzelement anknüpft, ob es nicht gerade aufgrund der Distanz zu einer Schwächung des Unterscheidungsgebots kommt, weil derjenige, der eben weiter weg ist, ob der sozusagen in seinem Kopf immer so agiert, dass er tatsächlich sagt, oh, das ist mir zu heikel, ich kann nicht sorgfältig genug unterscheiden, darf das Ziel nicht bekämpfen, ob das tatsächlich die Abläufe sind, die bei einem Entscheider in so einer Situation stattfinden, das könnte nur jemand mit einer anderen Expertise entscheiden, ein Psychologe etwa, der sich damit auseinandersetzen müsste und diese Dinge untersuchen müsste. Also das Unterscheidungsgebot. Einerseits kann man sagen, hat das unbemannte System viele Vorteile. Es kann sich an Plätzen aufhalten, wo wir uns bemannt nie aufhalten würden, wo wir vielleicht auch noch niemals hinkämen. Und kann dadurch mehr Informationen liefern, die die Chance, das Unterscheidungsgebot einzuhalten, erhöhen. Andererseits gibt es Risiken und da muss man nun überlegen, wie man diese Chancen und Risiken, in welches Verhältnis man diese zueinander setzt. Lassen Sie mich zu einem zweiten Punkt kommen, nämlich zu der Frage des Einsatzpersonals. Wer steuert eigentlich diese Instrumente? Wir haben alle kein Problem damit, wenn das tatsächlich ein Angehöriger der Streitkräfte ist. Dann handelt es sich um einen Kombattanten in einem internationalen bewaffneten Konflikt und dann gelten die üblichen Regeln über militärische Verantwortlichkeit und so weiter und so fort. Wir haben da keine Probleme, die Einhaltung der Normen des humanitären Völkerrechts sicherzustellen. Zwei Punkte sind problematisch, wenn häufig nicht Angehörige der Streitkräfte eingesetzt werden, sondern ziviles Personal, Dienstleister. Ja, das Outsourcing ist ja ein ganz wichtiges Element und das haben wir an anderer Stelle wohl alle intensiv miteinander diskutiert im Zusammenhang mit den privaten Militär- und Sicherheitsdiensten, die zunehmend eingesetzt werden. Sie sehen, da gibt es eine scharfe Überlappung von zwei Problemkreisen, nämlich der Einsatz unbemannter Flugkörper. Wenn wir dafür private Militär- und Sicherheitsdienste einsetzen, dann stellt sich die Frage, welchen Regeln sind diese unterworfen. Das erste Zusatzprotokoll sieht vor, dass sie ihre Privilegien als Zivilpersonen verlieren, wenn sie unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen. Es ist aber umstritten, wie man diesen Begriff unmittelbare Teilnahme an den Feindseligkeiten auslegt. Es hat einen Klärungsversuch gegeben für diesen Begriff, der gesteuert wurde vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, der aber leider nicht zu einem konsensualen Abschluss gekommen ist. Es gibt zwar heute eine Handreichung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz für die Auslegung dieses Begriffs, aber diese Handreichung ist nicht in jeder Hinsicht unumstritten. Wir haben sozusagen hier noch immer eine offene Flanke, wenn man so will, eine offene Flanke, weil wir nicht mit Sicherheit für alle Konstellationen sagen können, es ist zwischen den Staaten, es besteht zwischen den Staaten Übereinstimmung hinsichtlich der Qualifizierung einer Person. Wenn jemand keine Zivilperson ist, kann er natürlich auch bekämpft werden von der gegnerischen Partei. Und das schlägt die Brücke zu meinem dritten Aspekt, den ich an dieser Stelle gerne aufgreifen möchte. Das Unterscheidungsgebot ist zu beachten, aber was bedeutet es eigentlich, wenn die Basis oder Bodenstation nicht im Kampfgebiet in Anführungszeichen angesiedelt ist, sondern wie das ja üblich ist, etwa in den USA? Oder die US-Amerikaner steuern ihre Einsätze von irgendeiner Station auf deutschem Territorium. Wie ist das eigentlich zu beurteilen, wenn sich die USA in einem internationalen bewaffneten Konflikt befinden? Nun, wenn sie sich in einem internationalen bewaffneten Konflikt befinden und bewaffnete Drohnen oder eben bewaffnete unbemannte Flugsysteme für Kampfzwecke einsetzen, dann ist die Bodenstation militärisches Ziel, legitimes militärisches Ziel. Es gibt keine Regel im Völkerrecht, die sagen würde, naja, wenn einer seine Sachen besser verstecken kann, darf man die auch nicht angreifen. Darum geht es nicht, sondern das Konfliktgebiet besteht bei einem internationalen bewaffneten Konflikt ohnehin aus dem oder potenziell aus dem Staatsgebiet beider beteiligten Konfliktparteien. Ja, für den internationalen bewaffneten Konflikt haben wir da relativ klare Maßstäbe. Was daraus folgt, politisch folgt, ist zu bedenken. Natürlich darf man dieses Ziel nicht überall angreifen. Man muss die weiteren Regeln, die es zum Unterscheidungsgebot gibt, berücksichtigen. Man darf aber solche Ziele auch nicht überall, solche Steuerstationen, Bodenstationen nicht überall platzieren. Etwa nicht in der Nähe eines Kindergartens. Ja, weil man damit die Einhaltung des Unterscheidungsgebots erschweren würde. Wir sehen also, dass der unmittelbare Vorteil, den man sich zunächst erhofft vom Einsatz unbemannter Systeme, jedenfalls mit Fragezeichen zu versehen ist. Es gäbe jetzt noch weitere Überlegungen, die ich hier anstellen oder Ihnen jedenfalls vortragen könnte. Das will ich nicht tun, sondern stattdessen einen Blick auf den nicht-internationalen bewaffneten Konflikt werfen. Der nicht-internationale bewaffnete Konflikt ist im Völkerrecht deutlich schlechter geregelt, rudimentärer geregelt. Wir haben zwar eine Angleichung bestimmter Standards, aber wir haben eine Reihe von Lücken im Vergleich zum internationalen bewaffneten Konflikt. Ich möchte das zunächst nur an einer ganz simplen Geschichte deutlich machen. Ich habe gerade großen Wert auf das Unterscheidungsgebot gelegt. Das Unterscheidungsgebot gilt auch für den nicht-internationalen bewaffneten Konflikt. Nur es ist deutlich schwerer einzuhalten, schon in einer normalen Situation, weil die Konfliktparteien nicht zwei Staaten mit uniformierten Soldaten sind, sondern möglicherweise ein Staat und auf der anderen Seite eine nichtstaatliche bewaffnete Gruppe, die aber keinem Uniformierungszwang unterliegt und deren Angehörige auch nicht den sogenannten Kombattantenstatus genießen. Wie also kann ein Soldat, der in einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt eingesetzt wird, unterscheiden zwischen Zivilpersonen und legitimen militärischen Zielen oder Kämpfern? Es gibt im Deutschen, muss man sagen, noch nicht mal eine, wie ich finde, jedenfalls keine kluge Übersetzung dieses Begriffs. Angehörige bewaffneter Gruppen, so sollten wir es, wenn wir es präzise formulieren, am besten fassen. Aber es gibt eben, man kann nicht den Begriff Kämpfer einfach verwenden. Ich finde das jedenfalls immer etwas unangenehm, wenn man diesen Begriff verwendet. Und der Begriff Kombattant ist eben falsch für den nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Das ist das erste Problem, was wir haben im nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Nun könnte man an dieser Stelle sagen, halt, gerade mit einem unbewaffneten System habe ich vielleicht mehr Zeit und Gelegenheit, genau hinzuschauen, ob jemand Angehöriger einer bewaffneten Gruppe ist oder nicht. Also auch hier haben wir wieder dieses Dilemma, dass wir einerseits sagen können, dieses System schafft uns mehr Aufklärung und ist deshalb vielleicht besser geeignet, auch in einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt zur Anwendung zu kommen. Andererseits habe ich aber die wesentlichen Probleme dazu schon aufgezeigt. Es gibt noch ein zweites Problem, das ich auch ansprechen möchte und das ich Ihnen verdeutlichen möchte an einem Streit, der zwischen den USA und etwa Deutschland, aber auch anderen europäischen Staaten besteht, im Hinblick auf die Tötung des deutschen Staatsangehörigen auf pakistanischem Gebiet. Unterstellen wir zunächst mal, dass in Afghanistan ein nicht internationaler bewaffneter Konflikt stattfindet. Dann wäre es in Anführungszeichen rechtlich relativ unproblematisch zu sagen, dass Angehörige bewaffneter Gruppen, die insbesondere an den Kampfhandlungen beteiligt sind, dass diese Angehörigen gezielt bekämpft werden können, auch unter Einsatz von bewaffneten, unbemannten Systemen. Wie aber ist das, wenn diese Angehörigen der Taliban nach Pakistan flüchten? Wie geht man dann damit um? Und überhaupt, ist das gesamte Staatsgebiet von Afghanistan Teil des Konfliktgebiets? Und eigentlich ist das eine allgemeine Frage, eine ganz allgemeine Frage des Rechts nicht internationaler bewaffneter Konflikte, die uns nur auf einmal im Kontext des Einsatzes unbemannter Systeme besonders deutlich geworden ist. Es stellt sich nämlich die Frage, ob der deutsche Staatsangehörige, der dort von einer US-amerikanischen Drohne in Pakistan getötet worden ist, ob der tatsächlich im Rahmen eines bewaffneten Konflikts getötet wurde. Dann besteht kein Anlass für den Generalbundesanwalt zu ermitteln. Wurde er aber außerhalb eines bewaffneten Konflikts getötet, dann besteht in der Tat ein Anlass zu ermitteln. Ich persönlich bin nicht besonders glücklich über die Begründung des Einstellungsbeschlusses der Generalbundesanwaltschaft im Hinblick auf diesen Fall. Und zwar bin ich deshalb nicht besonders glücklich, weil aus meiner Sicht nicht sauber argumentiert worden ist. Es ist trotzdem eine nachvollziehbare, vom Ziel her nachvollziehbare Argumentation, weil es umstritten ist, wie man mit dieser Situation umgeht. Es gibt eine These, die in etwa formuliert, es gibt sozusagen jenseits des Staatsgebiets dieser an einem nicht internationalen Konflikt beteiligten Staaten wie so Taschen, die man aufmachen kann, wo Rückzugsgebiete von bewaffneten Banden sich befinden. Das wäre eine Argumentation, die man anwenden könnte. Ich persönlich halte diese Argumentation nicht für überzeugend, aber es ist eine Argumentation, die präsent ist und die auch sorgfältig begründet vertreten wird. Man kann auch sagen, das Konfliktgebiet ist eigentlich viel kleiner. Das Konfliktgebiet erstreckt sich nicht auf den gesamten afghanischen Staat. Das war offensichtlich eine den deutschen Bundesverteidigungsministern besonders liebe Argumentation, aber nicht wegen der Anwendung oder Nichtanwendung des Rechts bewaffneter Konflikte, sondern weil man natürlich Wert darauf legte, deutsche Soldaten nur in befriedete Gebiete zu schicken. Ja, Sie erinnern sich an Stellungnahmen des damaligen Verteidigungsministers Jung, und da hat dann ja sein Nachfolger eine deutlichere Stellungnahme bezogen und gesagt, dass man sich, wie er es formuliert hat, im Krieg dort befinden würde, hat also zumindest anerkannt, dass auch in Plätzen oder an Plätzen, wo deutsche Streitkräfte eingesetzt wurden, ein bewaffneter Konflikt vorlag. Wir sehen also, es gibt mehr Streitfälle noch, aber dieser Streitfall, mit dem wir es hier zu tun haben, ist eigentlich kein Problem, das schlicht aus dem Einsatz unbemannter Systeme resultiert. Es ist uns nur bei dieser Gelegenheit besonders deutlich geworden. Das Problem gilt im Übrigen auch. Lassen Sie mich zu meinem letzten Teil kommen und da auf die Frage eingehen der Tötung, der sogenannten gezielten Tötung Ich möchte gar nicht viel dazu sagen, dass aus meiner Sicht gezielte Tötungen in der Regel völkerrechtswidrig sind, wenn sie außerhalb eines bewaffneten Konflikts stattfinden. Das ergibt sich aus dem vertraglich gewährleisteten Lebensschutz im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der gleichermaßen auch gewohnheitsrechtlich gewährleistet wird. Also die willkürliche Tötung ohne ein Gerichtsverfahren und so weiter und so fort, in einem unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konflikts, ist völkerrechtswidrig. Ich fasse das so kurz, ich weiß, dass man da auch noch etwas differenzieren kann, aber Grundsatz völkerrechtswidrig. Nun werden Sie sich die Frage stellen, wenn diese Einschätzung, und im Prinzip wird diese Einschätzung vom Grundsatz her auch von den Vereinigten Staaten geteilt, warum machen die das dann trotzdem? Ja, die Frage kann man sich stellen. Die Frage ist relativ leicht zu beantworten und das führt uns wieder zurück auf das Problem der Anwendung dieser unterschiedlichen Rechtsregime. Die Vereinigten Staaten vertreten nämlich die Auffassung, dass sie sich in einem bewaffneten Konflikt mit Terroristen befinden. Ja, der Begriff War on Terror ist nicht nur ein politischer Kampfbegriff an dieser Stelle, sondern die Vereinigten Staaten vertreten tatsächlich und die Bush-Administration hat das noch vehementer und klarer vertreten, als das die Obama-Administration jetzt macht, die im Grunde eine ähnliche Position vertritt, aber etwas differenzierter argumentiert. Die Bush-Administration hat klipp und klar gesagt, der Anwendungsbereich für das Recht bewaffneter Konflikte geht praktisch mit dem Soldaten mit, der in einem bewaffneten Konflikt sich befindet. Und wenn dann eben US-amerikanische Streitkräfte sich mit Terroristen in einem bewaffneten Konflikt befinden, dann kommt eben nicht der allgemeine Menschenrechtsschutz zur Anwendung, sondern dann kommen die Regeln des bewaffneten Konflikts zur Anwendung. Und damit wäre aus US-amerikanischer Perspektive das jedenfalls keine grundsätzlich völkerrechtswidrige Handlung. Ich spreche von der US-amerikanischen Regierung. Sie wissen, dass es andere Positionen in den USA gibt. Und auch andere bei uns. Für uns resultiert daraus insbesondere im Zusammenhang mit dem, das Buch ist auch hier in Hamburg erschienen, berüchtigten Werk Der geheime Krieg, von einem Journalisten intensiv recherchiert über diese gezielten Tötungen und die Nutzung insbesondere auch deutschen Territoriums, etwa durch amerikanische Streitkräfte in Stuttgart oder auch an anderer Stelle. Für uns resultiert aus dieser Fragestellung, aus dieser Debatte, die wir da haben, oder aus diesen Ermittlungen, diesen Recherchen, die der Journalist dort betrieben hat, die schwierige Frage, wie gehen wir denn damit um, dass offensichtlich die US-Amerikaner aus ihrer Sicht sich völkerrechtmäßig in diesem Kontext verhalten und wir, sprich die Bundesregierung, die sehr vorsichtig formuliert, aus guten Gründen sehr vorsichtig formuliert, wenn sie sich öffentlich dazu positioniert, aber doch die überwiegende Mehrheit der deutschen und europäischen Völkerrechtler die Auffassung vertritt, dass das, was die US-Streitkräfte dort tun, nicht völkerrechtskonform ist. Nun, man muss sich die Frage stellen, ja, ob das eine Beteiligung an einem völkerrechtlichen Delikt ist oder ob man den US-Amerikanern die Nutzung der Basen untersagen kann und so weiter und so fort. Lass nämlich dazu nur zwei kurze Dinge sagen. Erstens, im Hinblick auf die Überlassung der Liegenschaften an die US-amerikanischen Streitkräfte gibt es bestimmte Vereinbarungen, die auch eine Achtung des deutschen Rechts etwa vorsehen dazu, würde nach meiner Lesart auch eine Achtung des deutschen Verständnisses des Völkerrechts gehören. Aber Achtung ist schon ein relativ weicher Begriff, erstens. Und zweitens gibt es einen Dissens hier. Die Amerikaner legen den ein und denselben Vertrag anders aus als wir. Die würden nämlich eine andere Position vertreten. So, was macht man dann? Dann führt man normalerweise ein Streitbeilegungsverfahren durch und im Rahmen dieser Liegenschaftsüberlassung gibt es keine Möglichkeit, ein gerichtliches Streitbeilegungsverfahren durchzuführen. Da ist ein Streitbeilegungsverfahren im Wege der Verhandlungen vorgesehen. Und die Verhandlungen führt man natürlich nicht auf einem Marktplatz durch, sondern hinter verschlossenen Türen. Und wenn man sich nicht einigen kann, bleibt es beim Dissens. Ja, das muss man einfach an der Stelle klar und deutlich sagen. Weder hat die Bundesrepublik dann eine Möglichkeit, eine gegenteilige Rechtsauffassung gegenüber den US-amerikanischen Streitkräften durchzusetzen, noch muss man dann eben politische Konsequenzen zwingend ziehen, die wahrscheinlich mit gravierenden Folgen für das deutsch-amerikanische Verhältnis verbunden werden. Die erste Bemerkung eben dazu, was kann man dazu tun? Die zweite Bemerkung ist, dass tatsächlich Beihilfe zu einem völkerrechtlichen Delikt, was die Bundesrepublik Deutschland durch Überlassung dieser Liegenschaften leistet, ich wäre da sehr zurückhaltend, das zu bejahen, denn die völkerrechtlichen Voraussetzungen für den Beihilfestatbestand sind erstens nur gewohnheitsrechtlich niedergelegt und zweitens außerordentlich hoch. Die Bundesregierung müsste sozusagen die Umstände kennen, die Ziele, das Verhalten der Amerikaner und so weiter und so fort. Die bloße Überlassung der Liegenschaften ist meines Erachtens deshalb nicht als Beihilfe im Zusammenhang mit einer wie auch immer begründeten möglichen völkerrechtswidrigen Tötung zu verstehen. Das mag sich anders verhalten im Hinblick auf eine andere Konstellation, die in dem Buch auch angesprochen wird, nämlich die gezielte Weitergabe von Daten, die sich aus Asylbewerberbefragungen durch die Hauptstelle Befragungswesen ergeben, weil das in der Regel eine sehr bewusste, gezielte Weitergabe ist. Das ist aber auch nicht einfach zu beantworten. Ich würde mich nicht hierher stellen und sagen, das ist eindeutig Erfüllung des Tatbestands der Beihilfe an einem völkerrechtlichen Delikt. Im Gegenteil, ich würde sagen, man muss diese Dinge unbedingt im Wege der weiteren Gespräche, Verhandlungen klären, diese Probleme. Und damit bin ich bei meinem Schluss. Ich habe Ihnen aufgezeigt, dass es viele Dinge gibt, die wir für den internationalen bewaffneten Konflikt relativ leicht lösen können. Da stellen aus meiner Sicht unbemannte bewaffnete Systeme kein rechtliches Problem dar. Natürlich kann man über Beschaffung etc. Einsatz diskutieren, aber aus meiner Sicht gibt es keine wirklich gravierenden rechtlichen Hindernisse für einen prinzipiellen Einsatz unbemannter Systeme und zwar auch unbemannter bewaffneter Systeme. Das heißt, wenn die Bundeswehr die beschaffen würde, wäre sie jedenfalls nicht daran gehindert, sie zu beschaffen, nur weil es irgendwelche einsatzrelevanten Beschränkungen geben würde. Zweiter Punkt. Für den nicht internationalen bewaffneten Konflikt gibt es schon eine Reihe schwierigerer Probleme, die aber nicht spezifisch an den unbemannten Systemen festzumachen sind. Das heißt, wir haben mindestens zwei Fragenkomplexe, es gibt noch viel mehr, aber zwei, die ich Ihnen hier illustriert habe, nämlich die Frage einmal, wie identifizieren wir Angehörige bewaffneter Gruppen und wie können diese bekämpft werden? Und die zweite Frage eben, wie verhält es sich mit dem Konfliktgebiet, mit dem Anwendungsgebiet für diese Norm. Das sind aber auch keine spezifischen Rechtsfragen im Hinblick auf den Einsatz unbemannter Systeme. Auch das wäre also kein Argument gegen die Beschaffung. Man müsste also politisch wiederum argumentieren. Dritter Punkt, der Einsatz solcher Systeme außerhalb bewaffneter Konflikte für die gezielte Tötung von Terrorverdächtigen ist völkerrechtswidrig aus meiner Sicht. Für diese Zwecke dürften sie nicht eingesetzt werden, aber für Aufklärungszwecke dürfen sie durchaus eingesetzt werden. Und wir müssen uns einfach klar machen an dieser Stelle, dass wir dort in den letzten zwei Jahrzehnten, ein Fass geöffnet haben, über das wir uns wahrscheinlich noch gar nicht so ganz im Klaren sind. Man kann durchaus davon sprechen, dass wir auf dem Weg in ein internationales Gefahrenabwehrrecht sind, im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Terrorverdächtigen, mit der Bekämpfung organisierter Kriminalität einschließlich des Drogenhandels und so weiter und so fort, mit der Bekämpfung der Piraterie. Wir haben ganz viele Gefährdungen, für die eigentlich das Recht bewaffneter Konflikte nicht besonders geeignet ist. Wir haben aber kaum Rechtsnormen auf völkerrechtlicher Ebene, die uns einen klaren Rahmen geben für das Handeln in einer solchen Gefahrenabwehrsituation. Und darüber müssen wir, glaube ich, eine politische Debatte auch führen, auch eine rechtspolitische Debatte. Welche Normen wollen wir für diese Konstellationen haben? Und so sind für mich die unbemannten Systeme eigentlich an sich allenfalls ein Anlass, über bestimmte Rechtsfragen und politische Fragen dann zu diskutieren. Sie selbst stellen aber in diesem Sinne jedenfalls kein rechtliches Problem dar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus